Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sitzen immer noch zu Hause zusammen und sehen uns nach Präsenz im Gottesdienst, aber wir sind gehorsam und wenn wir den Erfolg sehen durch unsere Abstinenz, dann wissen wir auch, wenn wir uns wieder treffen können, wie schön es ist und wie gut es war, dass wir diese Abstinenz eingehalten haben, um gesund zu bleiben. Und wir haben inzwischen in der Leibestraße ein Testzentrum. Conny und ich sind ausgebildete Tester und wir können feststellen oder haben festgestellt, dass unser Team jetzt die letzten Wochen, seitdem wir die Tests durchführen, dreimal die Woche gesund sind. Und sie bleiben auch gesund, weil sie gesund bleiben müssen. Das will der Herr, weil wir damit den Armen zu essen geben. Und das liegt ihm ganz am Herzen. Deshalb stehen wir unter seinem Schutz und ich kann euch noch mal an Psalm 91 erinnern, der so wunderschön ist, dass wir unter seinen Flügeln sind. Ja, zur heutigen Predigt. Wir haben ein Wort, das ihr alle sicher kennt, aber es ist ja bei den ganzen Worten in den 66 Büchern der Bibel, die Bibel besteht aus 66 einzelnen Büchern, ist es wichtig, dass uns Gottes Wort zur Erkenntnis, zur Auferbauung und zur Wegweisung dient. Hast du noch mehr?
Ja, Ermahnung.
Ermahnung, ja natürlich, klar. Aber erstmal ist es, dass die Wegweisung da ist, dass wir wissen, wenn wir Gottes Wort hören, lesen oder verinnerlichen oder wie auch immer, dass wir dann für uns etwas mitnehmen. Und das liegt mir gerade bei dem heutigen Thema und bei den heutigen Versen, die wir hören werden, ganz besonders auf dem Herzen. Ich werde auch immer wieder darauf kommen und ansprechen, dass das ja auch für uns heute wichtig ist. Aber hören wir erstmal den Text. Ich mache es noch spannend. Der Text steht in Markus 6 und zwar in den Versen 45 bis 52. Die Conny liest uns diese Verse jetzt vor und sie liest aus der neuen Genfer Übersetzung.
Guten Morgen, meine Lieben. Die Überschrift in der neuen Genfer Übersetzung lautet: Jesus geht auf dem Wasser. Nun drängte Jesus seine Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen, er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen.
Ja, ein wunderbarer Text und die göttliche Offenbarung der Wunder, die dort drin gleich mehrfach auftreten, zeigt, dass hier wirklich Gottes Sohn am Werke ist. Aber schauen wir erstmal auf die Evangelisten. Matthäus, Markus und Johannes haben diesen Bericht alle drei in ihren Evangelien aufgeschrieben. Lukas hat den Bericht ausgelassen. Das ist sicher für ihn so gewaltig, den hat es, wenn man mit den heutigen Maßstäben sagen würde, den hat es ganz einfach die Sprache verschlagen. Weil das, was er da gesehen hat, war zu gewaltig für ihn. Die Folge dieser Seefahrt, sage ich mal, ist ja angeknüpft an die Speisung der 5000, und zwar unmittelbar, denn das Wort sagt, und gleich darauf, nämlich wörtlich sofort, nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen. Ja, was muss da geschehen sein? Und was ist der Hintergrund dafür, dass Jesus so argumentiert hat? Die Speisung der 5000 war ja das Speisungswunder. 5000 Männer waren es übrigens und es waren noch Frauen und Kinder dabei. Es waren weit über 10.000 Leute, die durch 3 Brote und 2 Fische gespeist wurden. Und was wäre bei uns passiert, wenn das wohl stattgefunden hätte? Dann hätten wir eine große Party veranstaltet. Da wäre Freude, da hätte eine Rockband gespielt oder was weiß ich. Da wäre wirklich Rambazamba gewesen, oder?
Ja.
Denke ich doch wohl. Und Jesus war so, dass er das erkannte, was eigentlich dort passieren würde, und er nötigte deshalb, es heißt aber auch, man kann fast sagen, er zwang seine Jünger geradezu, sich von dieser begeisterten Volksmasse zu trennen. Und das war, wie wir lesen, nicht mal Jesus einfach. Und dazu möchte ich euch, damit ihr das versteht, überhaupt was da passiert ist, das können wir aus dem Johannesevangelium lesen. Und da liest Conny uns jetzt den Text Johannes 6, Vers 14 folgende.
Ja, Vers 15 finde ich am wichtigsten. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein.
Ja. Das Volk war also so, dass sie gesagt haben, ja, den machen wir zum König. Sie hatten ja immer noch nicht begriffen, warum Jesus, es war ja auch noch gar nicht so weit, dass sie es erkennen konnten, wozu Jesus überhaupt auf die Erde geschickt worden war vom Vater. Und hier ist es so, dass die Juden ihn, die Volksmasse wollte ihn zum König machen. Die haben ja gesagt, wir brauchen einen neuen Herrscher, der uns von der römischen Macht befreit. Und das wiederum wäre ja bei den Juden schlecht angekommen, weil die ja immer noch auf den Messias warteten. Die wussten ja gar nicht, dass das der Messias ist. Das lesen wir immer wieder durch die ganze Bibel hindurch im Neuen Testament, in den Evangelien. Und das hätte mit den Römern einen furchtbaren Krieg gegeben. Und das konnte natürlich nicht passieren. Aber viel wichtiger ist nämlich eins, Jesus war ja zu einem Zweck unterwegs auf der Erde. Und zwar der Kreuzweg. Er musste das Kreuz erreichen. Und davon wäre dann, wenn das jetzt passiert wäre, dass sie ihn zum König ausgerufen hätten, wäre der Kreuzweg vorbei gewesen. Mhm. Hätten wir nicht mehr davon reden können. Die Versuchung ist groß gewesen. Und denken wir doch mal an, als Jesus in seinen Dienst eintrat. Er hat ja 30 Jahre lang ist er sozusagen ausgebildet worden und die letzten 3 Jahre seines Lebens auf der Erde hat er ja seinen Dienst angetan. Und als erstes hat ihn der Teufel in der Wüste versucht, als er 40 Tage gefastet hat. Und der Teufel hat ihm die Weltherrschaft angeboten. Und genau das ist das, was jetzt auch passiert aus der Begeisterung oder was passieren hätte können, sage ich mal konjunktiv, aus dieser Begeisterung heraus, dass sie sagen, da ist unser neuer König. Und lesen wir doch mal, was Jakobus dazu sagt. Wir lesen, Conny liest 4, Vers 7 von Jakobus.
Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein.
Ja, das hat Jesus erkannt. Und das musste Jesus wiederherstellen und er hat deshalb auch, das werden wir gleich erfahren, was er gemacht hat, wenn wir uns Gott nahen, flieht der Teufel. Und das gilt für uns heute auch, wenn wir merken, dass wir irgendwie abrutschen und auf die schiefe Ebene kommen, dann ist die einzige Chance, uns Gott wieder hinzuwenden und dann sagt Gott, oh ja, jetzt ist er wieder da. Das sind Dinge, die wir auch immer wieder beherrschen müssen. Und Jesus hatte hier sozusagen das Gefühl, dass die Begeisterung auch seine Jünger anstecken würde. Und deshalb musste er radikal handeln. Radikal handeln und musste sofort eingreifen und sie zwingen, diese Gegend zu verlassen. Das ist der Hintergrund, warum er so deutlich ist und warum er einfach sagt, jetzt müsst ihr einfach gehen. Und er befahl ihnen, dass sie vorausfahren sollten ans gegenüberliegende Ufer bei Bethsaida. Die die Geografik wollen wir heute nicht länger. Die Evangelisten schreiben von anderen Orten dort, aber wenn man sich genau damit befasst, dann ist das alles in dieser Gegend, wo auch die letzten Wunder, die wir ja auch schon beschrieben hatten, in den letzten Predigten stattfand, nämlich am See von Genezareth. See Genezareth. See von Tiberias heißt er auch, so war das. Ja, die Aussage, bis er das Volk zum Gehen bewegt, nämlich weggeschickt hätte, das hat ja eine Zeit gebraucht. Das sagt uns andererseits auch, dass er wirklich, Herr Jesus, große Mühe gehabt hat, das tatsächlich zu bewerkstelligen. Und wenn wir an das Volk denken, die waren ja in der Einsamkeit. Und wenn wir jetzt an Mose denken, da haben wir diese Wüstengeneration, die ja auch Gottes Wunder gesehen haben. Und hier könnte man auch annehmen, dass jetzt das Volk wieder ihren Herrscher sozusagen in der Wüste aufbauen will. Dass Jesus, die Vorstellung, dass Jesus der Messias in der Wüste operiert und sich in der Wüste offenbaren sollte, das musste er dringend ablehnen. Denn wir wissen ja, Jesus musste nach Jerusalem. Das war sein Plan. Das war der Plan vom Vater. Deshalb auch noch dieser andere Grund, dass hier in der Wüste, also in der Einsamkeit, nichts passieren konnte. Und nachdem er von ihnen, nämlich von den Jüngern, Abschied genommen hatte, ging er weg auf einen Berg. Jesus ist oft auf Berge gegangen. Die Bergpredigt kennen wir auch, er hat da gepredigt. Aber wenn er gebetet hat, ist er immer in die Einsamkeit gegangen. Und das ist meistens auf Bergen gewesen. Wir müssen uns ja auch mal vorstellen, und wer heute in leitender Funktion ist, der weiß, dass manchmal auf ihn einstürmt. Von allen Seiten kommen die Leute. Und so ist das hier auch, dass diese Strömung dieser Zeit und das Wirrwarr und der Andrang und die Erwartung auf ihn, all das ist ja auf Jesus eingestürmt, sage ich mal. Und das musste er ja auch verarbeiten. Sicher ist er Gott, aber Jesus ist ja auch Mensch. Das dürfen wir nie vergessen. Jesus ist Mensch und hat auch Gefühle und auch sicherlich mehr Belastbarkeit, als wir das vielleicht alle zusammen haben. Aber irgendwo musste er auch wieder zurück, um eigentlich klare Linien zu finden. Er musste wieder erkennen, wo ist meine klare Linie und wer konnte ihm die nur geben?
Der Vater.
Der Vater. Also geht er in die Einsamkeit und er betet dort, um wieder neu zu hören, was er schon weiß und bestätigt bekommen, hey, so geht's weiter. Und das hat er im Gebet gemacht. Und das lesen wir im Text. Und als es Abend geworden war, befand sich das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Das heißt, Jesus sitzt auf dem Berg und das Boot ist mitten auf dem See. Das müssen wir erstmal, als es Abend geworden war. Abend war, ja. Der Abend fängt um 18 Uhr an. Und die Jünger sind mitten auf dem See. Ich denke mal, wenn es dunkel wird, kann man nicht unbedingt auch mit einem guten Fernglas mitten auf den See schauen. Und jetzt möchte ich noch eins dazu bemerken. Jesus hat ja die Jünger weggeschickt. Und das sollten wir beachten. Es ist nicht der Eigensinn und der Eigenwille der Jünger. Die sind nicht aus sich selbst. Sie haben gesagt, jetzt haben wir die Nase voll, jetzt gehen wir. Nein, Jesus hat sie weggeschickt. Und Jesus weiß auch, was passiert. Und er sieht sie mitten auf dem See. Und dann wissen wir aber auch, wenn er sie wegschickt, dass er sich um sie kümmern wird und dass er ihnen helfen wird, wenn immer und was immer und wann es immer notwendig ist. Und denken wir daran heute mal, wenn wir wissen, und ich denke mal an mich, nicht egoistisch, sondern einfach an die Erfahrung, die ich habe. Wenn ich weiß, Jesus schickt mich, dann weiß ich aus der Vergangenheit, wo Jesus immer, wenn er mir etwas gesagt hat, ich mich voll auf ihn verlassen kann, dass ich voll den Weg gehen kann, auch wenn er noch so, steinig will ich gar nicht mal sagen, ich suche nach dem Ausdruck, noch so unverständlich für mich erscheint, so logisch für mich erscheint. Das ist vielleicht der bessere. Das, was Jesus mir sagt, plötzlich unlogisch ist. Und ich sage, das kann doch gar nicht gehen. Wie soll denn das passieren? Ich kann doch da gar nicht das so und so machen. Und will ich das überhaupt? Habe ich vielleicht Angst da? Ich muss irgendwas tun, was ich ja gar nicht so recht will. Das alles habe ich längst abgelehnt, weil ich weiß, auch wenn es noch so unmöglich scheint, wenn Jesus mich schickt, wird es gelingen. Dann wird mir das gelingen, weil der Herr bei mir ist. Der Herr geht ja mit mir. Und das müssen Sie, wenn wir das jetzt zurückblickend sehen, da haben die Jünger und alle haben doch jetzt gesehen, dass er die Speisung der 5000 durchgeführt hat und viele andere Wunder vorweg auch. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo wir in Vers 48 mit Rätseln anfangen müssen. Die Jünger haben gerätselt. Zunächst schreibt Markus, sie quälten sich mit dem Rudern. Und Jesus sieht, dass sie sich mit dem Rudern quälen. Er ist mitten auf dem Berg und sie sind mitten auf dem See. Und der See Genezareth ist riesig groß. Also kann er sie gar nicht gesehen haben. Das ist das erste Rätsel. Wie kann er sie gesehen haben? Und da kommt etwas auf, was wir ganz klar, er hat sie nicht mit den leiblichen Augen gesehen, sondern im Heiligen Geist. Und das ist auch etwas, wo wir heute mit Jesus Kontakt aufnehmen können, im Heiligen Geist, dass wir wissen, Jesus hat uns das gegeben und wenn wir unterwegs sind, sieht er uns, wie wir gehen und er ist dabei und führt und leitet uns ja gerade auch durch den Heiligen Geist. Und jetzt nochmal zu den Jüngern. Das waren teilweise ja auch erfahrene Fischer und Kenner des Sees. Und wenn man an der Küste ist, ich weiß von mir auch aus Norddeutschland in die Nordsee, gehe ich nicht so rein wie in die Ostsee. Die Nordsee ist rau, da muss man aufpassen. Und die Ostsee, die ist gemäßigt, kann auch wild werden. Aber beide Meere haben so ihre gewissen Eigenarten und die muss man einfach kennen. Und die kennt man, wenn man eben dort badet. Wir haben eine Schulklasse auf Westerland, auf Sylt, da hat der Lehrer, der war Bayer, der hat gesagt, ich habe im Chiemsee schwimmen gelernt, ich bin da Schwimmlehrer und Bademeister und meine Klasse kann hier baden. Und dann sind sie ins Wasser gegangen und Sylt hat eine ganz, 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 ganz schlimme Unterströmung. Die sind 6 Meter vom Ufer gewesen und ich glaube, die Hälfte der Klasse ist ertrunken, weil einfach die Unterströmung da war. Es hat ihnen die Füße weggezogen und es gibt keine Möglichkeiten, das zu überwinden, weil da kommst du mit keiner Kraft raus und das spült dich raus ins Meer. Das ist das eine, was die Bayern in Norddeutschland sagen und die Norddeutschen gehen mit Stöckelschuhen auf die Berge und haben dann das Gegenstück, nicht? Weil sie sagen, ach, ich gehe doch nur auf die Berge. Das ist das, wo hier auch diese Kenner jetzt unterwegs sind, das wollte ich damit sagen. Und da steht dann, sie quälten sich gegen den Wind standzuhalten. Sie hatten ein Segel. Aber was nützt ein Segel, wenn es Gegenwind geht? Das heißt, wir haben manchmal Werkzeuge, die wir nicht einsetzen können, auch in unserem heutigen Leben. Und lasst uns da mal auch wieder heute an uns denken. Und dann steht es da, wenn du im Gegenwind ruderst, könnt ihr euch vorstellen, dass sie lange Zeit auf der Stelle stehen geblieben sind. Sie sind gar nicht vorangekommen. Sie haben einfach nur den Punkt gehalten. Ich kenne das vom Segeln her. Du stehst manchmal, die Strömung auf der Elbe kommt dir entgegen und das Segel vom Wind treibt dich so, dass du eigentlich gar nicht vorankommst. Und dann stehst du auf der Stelle. Und das müssen wir vielleicht heute auch mal begreifen. Ohne Jesus gibt es kein Vorwärtskommen. Ohne Jesus kommst du nicht voran. Du tappst auf der Stelle. Und dann kommt die vierte Nachtwache. Und da kommt Jesus zu ihnen. Die vierte Nachtwache, das erinnert mich bei den Schiffen an die Glasen. Da wurden an der Glocke, Schiffsglocke, Glasen geschlagen. Ein Zweiertakt. Und die waren auch so eingeteilt. Und die vierte Nachtwache war zur damaligen Zeit die Zeit von 3 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens. Die Nacht war also fast vorbei. Und sie sind um 18 Uhr schon mitten auf dem See gewesen. Da sind sie schon losgefahren. Überleg mal, das ist eine lange Zeit. Lass uns jetzt noch etwas zu dem nächsten Thema sagen. Die Nacht ist schon fast zu Ende und da kommt Jesus und er geht auf dem See. wieder ein Rätsel. Das erste Rätsel, wieso konnte er sie sehen? Durch den Heiligen Geist. Jetzt kommt das nächste, wie war es möglich, dass Jesus zu ihnen kommt? Und da müssen wir wieder auf Gott schauen. Und wir haben im Alten Testament Verse, ich habe jetzt drei Verse aus dem Alten Testament, die einfach die klare Aussage unterstreichen, dass Gott alleine nur das tun kann. Und zuerst haben wir den Psalm 77, Vers 20, den wir können jetzt lesen.
Dein Weg führte mitten durch das Meer, deine Pfade verliefen durch die Wassermassen, doch Fußspuren von dir sah man nicht.
Aha, Gott kann also auf dem Wasser gehen, sagt sogar der Psalmist. In Hiob 9, Vers 8 lesen wir auch.
Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meeres.
Aha, Hiob hat das auch erkannt. Also muss ja schon da eine Erkenntnis gewesen sein, was für Gott möglich ist, möchte ich mal sagen. Bei Gott möglich ist. Aber lesen wir erst die dritte Stelle, Jesaja 43, Vers 16.
So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht.
Ja, aha. Mir fällt da die Hütte wieder ein, Conny. Mhm. Wo Jesus mit dem, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er noch, der Mann, bei dem die Tochter gestorben war. Einige haben den Film mit uns gesehen, ein sehr ergreifender Film. Wir müssen ihn mal wieder zeigen übrigens, das ist ein sehr wichtiger. Und Jesus geht mit dem Mann über das Wasser. Und am nächsten Tag versucht er es alleine und geht unter. Und dann kommt Jesus von hinten und sagt, alleine schaffst du es nicht. Und das müssen wir auch sehen. Jesus kann es. Und wenn Jesus auf den See gehen kann, hier in den Evangelien, dann haben wir doch daraus die Offenbarung, das Offenbarungswunder, nämlich die Offenbarung, dass Jesus Gott ist. Für mich ganz klar ableitbar. Da kommt wieder etwas, was Rätsel aufgibt. Die letzten Verse sind, wenn man oberflächlich hinschaut, voller Rätsel. Er wollte an ihnen vorbeigehen. Es sah so aus, als wollte er bei ihnen vorbeigehen. Das ist ja wieder auch eine Möglichkeitsform. Und das ist natürlich auch etwas. Wenn es tatsächlich gemeint ist, dass er an ihnen vorbeigeht, dann ist das doch mit dem Grundmotiv, was jetzt in Vers 50 und 51 zu lesen ist, gar nicht vereinbar. Denn da wollte er ja gerade ihnen helfen. Aber lass uns nochmal auf die Zeit schauen, dass er von 18 Uhr bis zur dritten Nachtwache von 3 bis 6 gewartet hat. Ist da nicht auch vielleicht eine Prüfung drin? Wollte Jesus nicht mal sehen, wie die Jünger sich verhalten? Und dann ist die Zeit für die Hilfeleistung auch ganz wichtig. Und da müssen wir wieder heute schauen. Jesus hilft uns. Wir wollen es immer gleich. Aber es passiert manchmal nicht gleich. Jesus geht zum Vater für uns. Und dann müssen wir abwarten, bis es passiert. Und da denkt man jetzt drüber nach, sie sind am Abend abgefahren und von 3 bis 6 Uhr am Morgen kommt Jesus erst zu ihnen. Bis dahin stehen sie teilweise auf der Stelle, hohe Wellen sind auf dem See Genezareth und haben wir das nicht heute auch? Haben wir nicht heute auch Wellen, die uns immer wieder entgegenschlagen, manchmal uns sogar zudecken, überspülen und wir denken, oh, ist alles vorbei. Aber wir haben die Gewissheit, wenn wir Jesus haben, dass wir diese Stürme überstehen. Das ist genau das, was jetzt kommt. Dieses Geschehen sprengt natürlich die menschliche Vorstellungskraft. Und Markus schreibt, und er betont es sogar, sie alle sahen ihn. Da ist nicht so ein zweifelnder Thomas wieder dabei, der das nicht gesehen hat, sondern sie haben ihn alle gesehen. Und wenn sie das gesehen haben, meinten sie, es sei ein Gespenst. Also sie konnten das Wunder nicht in die Logik des menschlichen Verstandes einordnen, weil es ja für sie unlogisch war. Biblisch möglich, menschlich unlogisch. Aber die Jünger waren ja auch unterwegs. Sie waren ja unterwegs im Glauben, nicht nur im Schiff, sondern auch im Glauben. Und in dieser Erkenntnis mussten sie ja auch erstmal wachsen. Und diese Erklärung, dass es sei ein Gespenst und sie aufschrien, ist ja auch die Erklärung für einen typisch menschlichen Versuch, das Wunder in die Schublade einzuordnen. Irgendwo hinzustecken, das ist ein Gespenst. Heute würden wir sagen, es ist ein Spuk. Und in diese, wie soll ich sagen, Konfusion, die da plötzlich jetzt im Boot ausbricht, und man kann es ja gar nicht mit Erstaunen wiedergeben, sondern das ist ja mehr als das, kommt Jesus jetzt mit einem dreifachen Zuspruch zu ihnen. Er sagte zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Diese positive Wegweisung durch seid getrost oder seid guten Mutes ist doch wichtig, weil die Jünger damals tief unten in Verzweiflung und Fassungslosigkeit waren. Und dann kommt Jesus zu ihnen. Wenn ich da noch wieder an uns denke, sind wir nicht manchmal auch verzweifelt und fassungslos? Hoffnungslos, ratlos, in einer Situation gefangen, wo wir denken, wie soll das weitergehen? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das finanzieren? Wie sage ich es meiner Familie? Wie denkt meine Familie? Wie komme ich mit meinen Verwandten zurecht? Was passiert in meiner Ehe? Verzweiflung und Fassungslosigkeit gibt es oft. Doch Jesus will uns stärken und diesen Weg uns bereiten. Und er sagt nicht nur, seid getrost, sondern er offenbart sich ihm. Und er sagt eine der gewaltigsten Worte: Ich bin's. Ich bin. Das sind doch die Worte, die wir immer wieder finden, am meisten im Johannesevangelium. Ich bin. Ich bin der Ich bin. Es gibt eine ganze Sammlung davon, die wir auch schon mal aufgeschrieben haben. Diese Worte finden wir in den Evangelien immer wieder, und Jesus sagt uns dadurch, dass wir mit ihm guten Mutes sein können und dadurch die Angst überwinden können. Und dann kommt das dritte: Fürchtet euch nicht. Das ist der letzte Teil dieses dreifachen Zuspruchs. Furcht ist eine wesentliche Dimension unserer menschlichen Grundexistenz. Furcht ist wichtig auch, aber Furcht ist schlimm, wenn sie Überhand nimmt. Die Menschen fordern von sich viel ab und sie möchten gerne auch so sein wie Gott. Und dann kommt die Angst und die Furcht und daraus kommen sie nicht heraus. Und dieser Zuspruch, den Jesus ihnen dann bringt, fürchtet euch nicht, der weist auch gleichzeitig wieder zu ihm zurück. Ich bin's. Und seid getrost. Wir können das auch von hinten lesen. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und wenn wir den Psalm 27, Vers 1 lesen, da heißt es: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und das ist doch so, dass Jesus in der Tat die Angstmächte unter Kontrolle hat. Die Angstmächte verlieren ihre Kraft, wo das Licht von Jesus ist und in seiner Obhut wir uns bewegen. Da ist die Angst weg, da ist die Angst nicht mehr da. Diese drei Aussagen, die verändern, wenn wir sie wörtlich und wesentlich und wichtig nehmen, unsere Lebensbedingungen. Denn hier haben wir die persönliche Situation eines jeden Einzelnen. Ich muss da immer wieder darauf ansprechen. Wenn Chaos und Wind und Wellen uns begegnen, dann sprechen wir es doch mal aus. Nehmen wir Jesu Worte doch mal in den Mund. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Sprich das mal aus dann. Du wirst sehen, es wirkt. Der Abschluss dieser Geschichte möchte ich gar nicht mal sagen, diese wunderbaren Offenbarung, die Jesus uns bringen will, ist eigentlich bei Markus sehr kurz gefasst. Es sind im Grunde nur zwei Sätze. Der erste: Und er stieg zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Jesus steigt ein Aha, ist da vorher nicht drin gewesen im Boot? Nein. Haben wir das nicht auch manchmal? Wenn wir merken, wir zappeln und wir strampeln und es tut sich nichts? Jesus ist nicht im Boot. Und wenn wir dann schreien, wir dürfen gern schreien und wir dürfen auch gern laut beten und verzweifelt zu ihm kommen. Und wenn Jesus dann einsteigt, dann verändern sich auch unsere Lebensumstände. Wir dürfen ja nicht vergessen, was die Jünger bedroht, bedroht auch Jesus. Denn wenn er seine Jünger verliert, das wäre auch nicht gut gewesen. Er darf seine Jünger nicht verlieren. Er hat ja mit ihnen zusammen das Ziel. Und deshalb kümmert er sich um sie. Und allein die Gegenwart von ihm beruhigt den Seesturm. Das wiederum beunruhigt die Jünger. Sie sind außer sich. Und sie haben das doch alle schon erlebt. Überlegt mal. In Markus 4, 39 haben wir doch auch schon den Sturm. Jesus ist mit ihnen im Boot und er schläft hinten im Boot auf dem Kissen. Und dann wecken sie ihn auf und sagen, Meister, willst du, dass wir umkommen? Die Wellen schlagen hoch. Dann haben wir doch die zweite, oder die erste Sache eigentlich, diese Bootsfahrt, jetzt wo sie alleine unterwegs sind, ist die zweite. Aber beim zweiten ist Jesus im Boot, aber er kümmert sich eigentlich gar nicht um das Geschehen. Und dann, als er aufwacht, sagen sie, was seid ihr, was, wo ist denn euer Glaube? Ja? Und dann gebietet er auch dem Sturm Einhalt. Und wenn wir jetzt hier zurückblicken, dann haben wir doch Gott im Boot. Er ging auf dem Wasser, das haben wir ja schon dadurch gesagt. Und rückblickend haben wir die Speisung der 5000. Also müsste uns doch eigentlich klar sein, dass hier Gott am Wirken ist. Jesus ist heute auch durch den Heiligen Geist bei uns. Jesus ist im Boot. Mit Jesus zusammen kann ich alles erreichen. Und das ist etwas, was hier jetzt im Wort so abgefasst ist. Sie waren trotz der Brote nicht so einsichtig gekommen, sondern ihr Herz war verhärtet. Verhärtet und verstockt. Das muss man unterscheiden. Der Pharao war verstockt, der wollte nicht, der war, ich nicht, ich lasse euch nicht. Aber verhärtet heißt ja, dass sie einfach das Wort nicht erkannt haben, dass sie die Taten Jesus, die göttliche Erkenntnis nicht in sich eindringen lassen konnten, weil sie haben dicht gemacht. Sie haben sich abgeschirmt und haben gesagt, nein, das ist für uns zu hoch, das können wir nicht, das wollen wir nicht begreifen. Und das hat sie trotz der Einsicht, die sie schon hatten, nämlich das war die Speisung der 5000, haben sie jetzt trotzdem dicht gemacht. Dies Unverständnis betont Markus noch besonders. Und schauen wir auf uns. Wir sind auch unfähig, die Herrlichkeit des Sohnes zu begreifen. Müssen wir nicht da manchmal auch sehen, wenn wir etwas erreicht haben, wo wir vorher von ihm gehört haben, mach das. Und wir haben gesagt, das kann doch gar nicht gehen. Und plötzlich stellen wir fest, dass es doch geht. Wie verhalten wir uns da manchmal? Das Schlimmste wäre, wenn wir sagen würden, ich kann es nicht glauben. Dann wäre es sofort wieder weg. Und das ist auch etwas, wie können wir damit umgehen? Wie können wir heute damit umgehen, wenn Jesus uns zeigt, wie groß seine Segnungen, seine Gnade für uns sein kann. Dieses verhärtete Herz, das gebraucht Jesus zweimal. Und ich möchte nicht, dass mein Herz verhärtet wird. Übrigens, Depression ist auch ein verhärtetes Herz. Wenn wir in diese Depression fallen, dann ist unser Herz mit Ketten umschlungen. Und diese Ketten muss man erst wegbringen, damit wieder das Wort Gottes in das Herz eindringen kann. Und das kann man hier eigentlich vergleichen, dass die göttliche Erkenntnis in unsere Herzen eindringen muss. Und wir können dann, wenn wir jetzt das lesen, es ist immer so, wenn wir das heute lesen, können wir sagen, Mai, was ist mit den Jüngern los? Warum haben die das dann nicht begriffen? Da sitzt Jesus doch neben ihnen. Ja, und heute? Wie siehst du das? Jesus sitzt heute auch neben dir. Er kann neben dir sitzen, wenn du ihn noch nicht neben dir sitzen hast. Dann hol ihn ins Boot. Das ist genau dasselbe. Hast du das selbst schon begriffen? Ist dann die Frage, wenn wir sagen, haben die Jünger es noch nicht begriffen, wo stehen wir heute? Ich für meinen Teil und Conny auch möchten Jesus immer im Boot haben. Dann können wir alle, und wir sind nicht frei von Stürmen in unserem Leben, aber wir wissen, dass wir sie überstehen werden. Amen. Wie in den letzten Predigten habe ich zum Schluss einfach nochmal ein paar Punkte, die das zusammenfassen, was wir eben gehört haben. Es sind sechs wichtige Punkte. Lasst euch die mal einfach auf der Zunge zergehen, hätte ich bald gesagt. Erstens, Jesus ist Gott und nicht nur Mensch.
Amen.
Zweitens, er beherrscht die Natur. Wasser und Wind sind ihm, dem Meister der Natur, untertan. Deshalb kann er auf dem Wasser gehen.
Mhm.
Auch das.
Amen.
Drittens, im Gebet sucht er immer neu die Einheit mit dem Vater, um allen Versuchungen zu widerstehen.
Amen.
Er schon. Wie viel mehr müssen wir das dann erst tun?
Ja.
Viertens, er ist kein Messias, der sich den Wünschen der Masse beugt. Er beugt sich nicht einmal den Wünschen und Erwartungen der Jünger.
Mhm.
Also wir können Jesus nicht zwingen, etwas zu tun. Wir müssen ihn ins Boot holen und mit ihm zusammen die Sachen tun. Und dann zeigt er sich als Messias auch bei uns.
Mhm.
Fünftens, mit Jesus können wir die Angst und alle feindlichen Mächte überwinden. Und ich würde sogar sagen, besiegen. Denn Jesus hat sie ja schon besiegt.
Mhm.
Wenn wir diese Erkenntnis für uns anwenden, dann wissen wir, dass wir mit Jesus
Sieger sind
und den Teufel in die Flucht jagen, wie wir in Jakobus 4 gelesen haben vorhin. Und das letzte, sechstens, Jesus leidet unter dem Unverständnis der Jünger. Das hat ihn immer wieder, wie hat er das ausgedrückt? Er hat immer wieder gesagt, mich jammert's, wenn er auch die Menschen gesehen haben, die Mangel hatten. Und die Jünger hatten Mangel an Erkenntnis. Also das hat ihn wirklich gejammert. Das hat er nicht begriffen, warum warum sie das jetzt nicht verstanden haben. Und das hat ihn auch, das hat ihn leiden lassen. Auch menschlich. Und nur im Glauben kommen wir zu dem richtigen Verständnis Gottes in unserer heutigen, diesseitigen Welt. Amen.
Amen.
Ja, nehmt mal diese Erkenntnisse für euch mit. Es ist nicht nur eine Geschichte, die wir lesen und sagen, naja, ganz nett, sondern hier ist viel für uns drin. Und wenn ihr mögt, schreibt euch mal die Punkte auf, wo wir selbst an uns arbeiten müssen, wo wir feststellen müssen, wo wir etwas ändern können, wo wir eingreifen können und wo wir neue Erkenntnisse, die wir heute vielleicht durch die Predigt gesammelt haben, anwenden können und in unserem eigenen Leben umsetzen und praktizieren und uns immer wieder darauf verlassen, was hat Jesus eigentlich schon alles vorher getan. Diese Zeugnisse sind absolut wichtig. Heute ist der 2. Mai, ist der erste Sonntag im Monat. Wir feiern auch zwischendurch Abendmahl, aber wir werden es beibehalten am ersten Sonntag im Monat das Abendmahl zu nehmen. Wir denken dabei an Jesus, wir denken an Golgatha und wir wissen, wir haben es heute auch schon gesagt, dass der Weg für ihn dorthin nicht leicht war. Er war ganz schön steinig und Jesus hat aber durchgehalten und hat genau das Ziel erreicht, was der Vater für ihn bestimmt hatte, um unseretwillen, unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Krankheit, all das hängt am Kreuz von Golgatha.
Amen.
Amen, ja. Und wenn Jesus das nicht erreicht hätte, wäre der neue Bund nicht zustande gekommen, die Gnadenzeit, das Gemeindezeitalter, all das ist angefangen am Kreuz von Golgatha. Und deshalb brechen wir jetzt das Brot und nehmen das Brot und denken dabei an Jesus, der für uns die Lippen hat. Conny, nimm das Brot. Ich nehme auch das Brot und ja. Danke, Herr.
Danke, Jesus.
Danke, Jesus. Danke, Vater im Himmel, dass du für 33 Jahre einen leeren Thron neben dir hattest. Dein Sohn war auf der Erde und er ist wieder zurückgekehrt. Glanz und Gloria, voll Jubel. Die Engel haben gejubelt, als er zurückkam. Oster. Ostern und wir werden Himmelfahrt die übernächste Woche feiern und werden mit ihm jubeln. Wir haben den Wein, sprich Traubensaft, und wir haben den Kelch, und Jesus nahm den Kelch und bat den Vater, diesen Kelch zu segnen. Und das tun wir jetzt auch. Wir bitten um den Segen für den Wein. Danke, Herr. Dieser rote Saft, der macht uns weiß wie Schnee, denn durch das Blut Jesu, was er vergossen hat, sind wir weiß und rein wie Schnee geworden. Wir haben weiße Gewänder angezogen bekommen, heißt das in der Bibel, und wir werden auch später in der Ewigkeit in weißen Gewändern herumlaufen. Danke, Herr. Conny, auch du bist durch dieses Blut Jesu symbolisch jetzt hier im Kelch reingewaschen. Danke, Herr. Danke, Herr.
Danke, Jesus, für dein Blut.
Danke, Herr. Ja, Herr. Danke. Ja, Herr, danke für dein Wort. Danke für das heutige Wort, Herr. Lass es in die Herzen fallen, dass die Menschen begreifen, wie groß deine Macht ist und wie groß diese Macht ist, die wir auch in Anspruch nehmen können. Wenn wir im Gebet und in Gemeinschaft mit dir die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott haben, du bist der Weg zum Vater, heißt es. Du schickst uns dann den Heiligen Geist, wenn wir dich angenommen haben. Das hängt ja alles zusammen, Herr. Dann leben wir in der Erkenntnis und der Offenbarung und können auch deine Offenbarungswunder, die uns aus dem Wort immer wieder entgegenkommen, auch in der Apostelgeschichte, als du schon aufgefahren warst in den Himmel, sind deine Jünger ja zu dieser Erkenntnis gelangt. Schlagartig hat sich ihr Verständnis geändert und sie haben das getan, was du auf Erden auch getan hast, Herr. Und so sind wir auch heute dankbar als deine Jünger unterwegs und sind dankbar dafür, dass du uns zur Seite stehst, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst, uns manchmal tröstest, auferbaust, aber auch leitest und führst. Und wir wollen nie, dass du unser Boot des Lebens verlässt, Herr. Bitte, bleib bei uns. Und hilf uns, unser Ziel, nämlich das ewige Leben, sicher zu erreichen. Halleluja. Danke, Herr.
Amen.
Zum Schluss möchte ich euch segnen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Und der Herr sei über dir, um dich zu segnen. Und so segne dich der gütige und gnädige Gott. Halleluja. Amen. Eine gesegnete Woche wünschen euch Conny und Pastor Peter.